Marie und ich, wir freuen uns sehr, dass wir dich, Margret Jütte, jetzt am Telefon haben und du bereit bist für ein Interview mit uns.
Genau. Hallo, ich freue mich auch.
Hallo.
Guten Tag.
Auf dich sind wir gekommen oder auf die Idee, das Gespräch zu führen, weil im Kaffeesatz seit einigen Wochen ein Buch vorgelesen wird in der Rubrik Mini Rumpumpel, was du geschrieben hast, der Heilgesang von der seelentiefen Reise eines mutigen Vogels. Über dieses Buch wollen wir sprechen, aber vor allem auch darüber, wie du dazu gekommen bist, das zu schreiben. Mhm. Denn es hat zu tun mit Reisen von dir, mit Aufenthalten in Südamerika. Vielleicht als erste Frage, wie kam denn oder wann kam dein Interesse an diesen Ländern? Ich glaube, Kolumbien war es vorwiegend. Und wann warst du das erste Mal dort?
Das war Mitte der 90er Jahre. Ich war im ersten Semester meines Ethnologiestudiums und ich hatte einen Professor bekommen neu, der in Südamerika geforscht hatte und eben vor allem in Kolumbien. Und ich bin dann in den Semesterferien mit einer Freundin durch Chile, Bolivien und Peru gezogen, als Rucksacktouristinnen. Das war alles wahnsinnig spannend und aufregend und ganz interessant und wunderschön. Und das Jahr drauf bin ich dann in den Semesterferien das erste Mal nach Kolumbien gefahren, allein diesmal. Und der Auslöser war, ich hatte ein Nierenleiden. Und mein Professor hatte eben lange in Kolumbien geforscht, eben vor allem über traditionelle Medizin. Und er hat mich geschickt zu einem Medizinmann der indigenen Kamsa, also er hat den Kontakt für mich hergestellt und hat gesagt, fahr doch dort mal vorbei und schau mal, was Taita Martin für dich tun kann, weil die Ärzte hier konnten mir nicht mehr weiterhelfen. Und das habe ich gemacht und somit war mein Interesse geweckt, weil Taita Martin konnte mir tatsächlich helfen. Mhm. Und ich war mit dem Virus Kolumbien infiziert und ich war mit dem Virus indigene Welten infiziert und wollte mehr darüber wissen. Hm. Und damit begann dann ein längerer Weg für mich sozusagen.
Und wenn ich fragen darf, wo genau, in welcher Region von Kolumbien bist du da gelandet?
Das war im Süden von Kolumbien.
Ja, also im Regenwald.
Erstmal nicht. Die Kamsa und die Inga, die wohnen in den Anden. Aber sozusagen ist die Gegend, in der diese Indigenen wohnen, das Tor zum Regenwald. Mhm. Und ihre Lehrmeister kommen auch aus dem Regenwald.
Ich muss noch mal ganz kurz zurückkommen zu dieser Krankheits- und Heilungsgeschichte. Das ist ja irgendwie schon interessant, dass quasi ein Professor von hier dir den Tipp gibt, da hinzufahren zu einem Heiler, einem heilenden Menschen und dir helfen zu lassen. Also das finde ich erstmal irgendwie erstaunlich. Und dann denke ich mir immer so, dass ob das so quasi indigene Menschen dort und deren Heilungsideen, ob die dann so passen quasi auf Menschen, die einfach da hinkommen. Also weißt du, was ich meine? Hat das
ich
irgendwie,
weiß absolut, was du meinst. Und in der Regel ist es nämlich auch so, was du sagst. Also das, wenn ich das jetzt so erzähle, müssen jetzt nicht alle denken, die etwas haben, was hier nicht heilbar ist, dass sie in den Regenwald fahren müssen. Oft lässt sich das nicht übertragen. Das war in dem Moment, in dem Fall ein Glücksfall oder wie auch immer. Aber es ist oft so, dass die indigene Medizin nicht unbedingt auf unsere Kultur adäquat übertragbar ist, weil doch oft ein ganz anderes System von Krankheit und Gesundheit dahinter steckt.
Und war das dann ein Mensch dort, der schon quasi dort in den westlich angehauchten Gebieten schon unterwegs war und viel mit Menschen von anderen Orten zu tun hatte? Oder warst du dann schon direkt drin in so einer indigenen Gruppe? Also
Das war eine indigene Gruppe.
Ja.
Und er hatte natürlich Kontakte im Land. Also er war nicht im Ausland. Damals war das auch noch nicht so, dass viele Ausländer dorthin gekommen sind. Mhm. Es war ja auch noch Bürgerkrieg in der Zeit. Aber er hatte mit der mestizischen und urbanen Bevölkerung in Kolumbien gearbeitet. Und Schamanen sind ja sowieso auch immer Mittler zwischen den Welten, die sich auch mit den Nachbarkulturen gut auskennen und da gut Brücke sein können.
Und sprachlich habt ihr dann aber auch Spanisch kommuniziert?
Ja, ich konnte damals nur sehr wenig Spanisch, aber es hat gereicht.
Mhm. Ja. Und dieser Heilungsprozess oder diese Heilung, die dir dort widerfahren ist, die war dann quasi der Auslöser für dein Zurückkommen oder bist du dann gleich in Kolumbien geblieben? Weil du hast ja gesagt, das war eine extra Reise, die du alleine gemacht hast.
Das war meine erste Reise nach Kolumbien, einmal in den Semesterferien. Ich bin 2 Monate lang durch Kolumbien gereist und war eben auch bei diesem Medizinmann zu Besuch. Und ich bin dann das Jahr darauf wiedergekommen und bin für ein Jahr geblieben.
Das meine ich, genau.
Dann habe ich das Jahr darauf nochmal mein Studium unterbrochen oder sogar sogar abgebrochen, habe mich exmatrikuliert, bin noch mal ein Jahr geblieben. So, also mein Studienweg ist auch nicht sehr besonders linear verlaufen. Hm. Also ich bin immer wieder nach Kolumbien gereist und bin dann aber doch wiedergekommen und habe doch das Studium irgendwann fertig gemacht und sogar promoviert, was ich auch nicht gedacht hätte, dass ich das irgendwann mache.
Und du hast dann tatsächlich dort auch ethnografisch geforscht, wenn ich es richtig gelesen habe. Was bedeutet das denn?
Also ich hatte das große Glück, das große Privileg, ein Forschungsstipendium zu bekommen vom Deutschen Akademischen Austauschdienst für eine Forschung im Amazonasgebiet, in dem Grenzgebiet zwischen Kolumbien und Ecuador bei den indigenen Kofan, für eine Feldforschung. Und Feldforschung bedeutet, dass man ein Thema hat, das einen interessiert, schon viel über dieses Thema oder auch über die Menschen, bei denen man forschen möchte, gelesen hat, zentrale Fragen für die Forschung formuliert hat und vielleicht auch Fragebögen oder Interviews erstellt hat. Aber eigentlich geht es bei der ethnografischen Forschung darum, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Das heißt, die Kultur so gut es geht von innen heraus zu beschreiben, praktisch aus der Perspektive der Leute. Also zunächst einmal kennenzulernen von innen heraus und dementsprechend zu beschreiben. Das setzt allerdings wiederum voraus, dass man das, was man vorher gelernt hat und sich so zurechtgedacht hat, erstmal vergisst und seine Theorien über Bord schmeißt, um wirklich offen zu sein für das, was von den Leuten kommt.
Klingt jetzt einfach, ist aber wahrscheinlich schwer, oder?
Ja, ist nicht so einfach und vor allem, ja, ist es auch, es klingt abenteuerlich und romantisch, aber ist es auch nicht immer unbedingt. Also ethnografische Feldforschung ist eine tiefgreifende Erfahrung. Man wird sehr mit sich selber konfrontiert und auch mit den eigenen, nicht immer der Realität entsprechenden Erwartungshaltungen. Und dazu kam eben noch, dass der Lebensraum der Kofan, bei denen ich geforscht hatte, in dieser Zeit noch Kriegsgebiet gewesen ist.
Ist das auch der Grund, warum du zwischenzeitlich dein Studium unterbrochen bzw. sogar abgebrochen hast? Weil das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, wenn du im Studium theoretisch ethnografisch forschst und lernst und dann plötzlich dieses ganze Gelernte ablegen sollst, weil du ja dort eindringen möchtest in das Leben dort und in die Menschen, in die Kultur. Hat das was miteinander zu tun?
Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das hat schon was miteinander zu tun.
Ich stelle es mir so vor, dass das ganze Wissen, was man ja während des Studiums hier in Deutschland dann sich aneignet, das ist ja da und im Kopf die ganze Zeit und das soll man ja auch behalten, deshalb lernt man das ja. Und dann aber die Feldforschung zu betreiben und vielleicht auch nochmal die Sachen ganz anders kennenzulernen, also die man quasi mit einer gewissen Theorie im Kopf angeht und dann aber dort von den Menschen vor Ort ganz anders erklärt bekommt, weil sie es halt ganz anders verstehen so.
Und es braucht wirklich auch Zeit, dann beide Seiten zusammenzuführen, innerlich erstmal. Und wenn man dann von der Feldforschung zurückkommt, ist es so, dass man bergeweise Notizen hat, Aufzeichnungen, Aufnahmen und erstmal gar nicht weiß, wie das alles zusammengeht. Und das braucht auch nochmal Zeit.
Wie bist du denn an diese Volksgruppe rangekommen? Also kanntest du die schon vorher und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie so heiß drauf waren, erforscht zu werden oder hast du es denen gegenüber gar nicht so benannt?
Also das war so, ich hatte da auch großes Glück, das hat sich so gefügt. Also wie gesagt, hat mir Taita Martin von den Kofan erzählt und dass das seine Lehrmeister waren. Da habe ich, bei Taita Martin habe ich damals das erste Mal überhaupt von den Kofan gehört und habe das so aufgenommen. Es hat mich interessiert, aber ich habe jetzt nicht danach gesucht oder versucht, dahin zu kommen. Und dann habe ich ein Semester lang in Popayan studiert. Das ist eine kleine Stadt im Süden von Kolumbien, sehr hübsche Stadt. War dort als Gasthörerin eingeschrieben und habe in einer WG gewohnt. Und mein Mitbewohner, der kam aus dieser Gegend und hatte Kontakte zu den Kofan. Und ich bin dann mit dessen Bruder das erste Mal zu den Kofan gefahren. Das hat sich einfach so ergeben. Und als ich dann bei den Kofan ankam, waren die auch sehr offen mir gegenüber, was mich auch gewundert hatte, weil ich war vorher bei anderen Indigenen, verschiedenen indigenen Gruppen in Kolumbien zu Gast. Und oft war die erste Frage, was willst du hier? Und die zweite Frage, wann gehst du wieder? Und bei den Kofan war das gar nicht so. Sie haben gefragt, und wie lange bleibst du? Und schön, dass du da bist. Und sie haben mich zu einem Ritual eingeladen. Und in der Nacht haben mich dann die Medizinmänner in ihren Ritualraum gerufen. Also sie hatten so einen kleinen Altarraum in der Malocca, in der das Ritual stattfand. und haben mich eingeladen, nochmal wiederzukommen und länger zu bleiben. Mhm. Und das ist was, was natürlich ein totales Geschenk ist für einen Ethnologen, womit ich auch nicht gerechnet hatte, weil ich in dem Moment noch gar nicht wusste, dass ich dort forschen werde und möchte. Mhm. Ich bin dann erst 5 Jahre später wieder zurückgekommen für diese Forschung, aber diese Einladung war da. Und das ist natürlich ein absolutes Privileg und ein großes Geschenk.
Und diese Einladung, dieses Ritual, warst du da Zuschauerin oder Teilnehmerin?
Ich war Teilnehmerin.
Und entschuldige bitte, aber die Frage brennt mir jetzt unter den Nägeln, ja. Weil ja heutzutage alle mit Kolumbien und Bolivien Ayahuasca verbinden und diese Rituale. Hatte das damit was zu tun damals schon?
Das hatte damit was zu tun, es war aber damals noch nicht so bekannt wie jetzt.
Ah, okay.
Also ich habe, wie gesagt, Ende der 90er Jahre angefangen, darüber zu forschen. Mhm. Übrigens auch hat Taita Martin mit Yahe, sagen die Leute dort,
genau.
Ayahuasca gearbeitet. Und die Kofan sind eben seine Lehrmeister gewesen. Und Yahe ist eben, steht im Zentrum dieser Kultur. Mhm. Also diese Kulturen gehören zu diesen sogenannten Yahe-Kulturen in Kolumbien.
Also du wusstest also, was auf dich zukommt bei diesem Ritual, weil du das vorher schon gelernt hattest.
Ich wusste ungefähr, was auf mich zukommt. Mhm.
Vielleicht muss man erklären für die Hörer, die nicht wissen, was das ist, dass man bei dem Ritual, du darfst mich gern korrigieren, Margret, du hast das schließlich schon gemacht, aber ich kenne es nur theoretisch, ein Getränk verabreicht bekommt von einem Schaman aus einer Liane gebraut und wahrscheinlich verschiedenen anderen Zutaten und der Körper zunächst erstmal heftige Erscheinungen hat, Erbrechen, Zittern und weiteres und dazu wird aber Musik gespielt und man kommt irgendwann in einen Zustand, wo man sein Bewusstsein so weit erweitert, dass man bis zu Kindheitserinnerungen und Geschehnissen auch durchdringen kann. Ist das so gut erklärt?
Ja, zumindest für hier. Die Kofan würden dann noch sagen, man hat Visionen. Hm. Man kann Visionen haben, es muss aber nicht. Also es kann auch sein, dass gar nichts passiert. Es kann auch sein, dass zu dir nur die Seele aus dem Leib kotzt. Hm. Und dann kann es eben passieren, dass du in einem weiteren Stadium dieses Prozesses Visionen hast. Und das können einfach geometrische Bilder sein oder eben Geister. Pflanzenwesen.
Und ganz dumm gefragt, wozu wird das gemacht? Also es scheint ja eine zentrale Rolle zu spielen, aber was ist das für eine Rolle? Warum wird es gemacht und ja, welchen Stellenwert nimmt das ein?
Also das steht so im Zentrum der Kultur, bei den Kofan und auch bei den anderen Yahe-Kulturen. Und sie machen das, also die Schamanen selbst machen das, um den Kontakt zur Geisterwelt herzustellen, weil das ist auch ihre Funktion. Also es geht gar nicht nur um Krankenheilung, natürlich auch um Krankenheilung, aber die Schamanen haben ein ganz breites Funktionsspektrum innerhalb dieser Kulturen, eine Ratgeberfunktion, sie helfen dabei, Streitereien zu schlichten, sie sichern das Überleben ihrer Leute, indem sie das Jagdbild rufen. Genau, und sie sorgen für das Gleichgewicht zwischen den Welten und das ist ganz wichtig, weil die Welt besteht nicht nur aus der Welt der Menschen, im Weltbild der Kofan, sondern aus verschiedenen Ebenen. Also der Kosmos hat verschiedene Ebenen, die Unterwelt, die von verschiedenen Wesen bewohnt wird, eben die menschliche Welt, die Erdebene und die Himmelswelt oder auch die Himmelswelten. Und überall gibt es verschiedene Bewohner. Und das Gleichgewicht zwischen diesen verschiedenen Ebenen muss gewahrt werden, damit auch das Gleichgewicht auf der Erdebene aufrechterhalten wird. Das Gleichgewicht des Menschen.
Wenn man sowas hier einigen Leuten, weiß ich nicht, in Deutschland, in Europa erzählt, sagen die vielleicht, das ist so ein Quatsch, ist doch alles nur Humbug und ja, Aberglaube. Das ist ja quasi ein ganz anderes Verständnis von Welt, ein ganz anderes Weltbild. Als du da quasi reingekommen bist, warst du da vorher quasi schon offen dafür, dass es andere Wahrheitsmöglichkeiten gibt, als wie wir sie hier in Europa kennen? Oder war das für dich schwierig, dich da einzudenken, dass das quasi deren Bild von Welt ist?
Naja, ich hatte ja schon ein bisschen Ethnologie studiert und hatte eben diesen Professor, der sich sehr gut auskannte mit indigenem Weltbild und mit indigener Kosmovision und traditioneller Medizin. Und er hat uns sehr viel darüber erzählt. Und deshalb war ich da sozusagen schon vorgewarnt.
Hm.
Aber es war natürlich nochmal was ganz anderes, das so ganz aus der Nähe mitzubekommen.
Und du bist bis heute mit diesen Menschen in Kontakt?
Mhm.
Und kannst du oder hast du von denen gehört, wie sich dieses Ritual vielleicht auch verändert hat, gerade mit diesem, ich nenne es jetzt einfach mal Hype, der hier von Europa ausgeht oder auch von umliegenden lateinamerikanischen Ländern, die jetzt alle quasi dorthin strömen, wo man dieses Ritual machen kann?
Ja. Ja. Also natürlich sind verschiedene Elemente von außen reingekommen. Ein paar neue Pflanzen und es stand dann auch irgendwann eine Schwitzhütte im Dorf. Aber nichtsdestotrotz wird das einfach immer noch weiter so praktiziert, wie das immer praktiziert wurde, auch unter Berücksichtigung der indigenen Ethik. Und diese Pflanze hat eine sehr tiefe Ethik. Ja. Mhm. Also es ist ein sehr komplexer Kontext, steckt dahinter, hinter diesem Gebrauch dieser Pflanze. Und natürlich ärgern sich die Leute darüber, dass es viele Leute gibt, also die Kofane ärgern sich darüber, dass es viele Leute gibt, die das vielleicht mal ein Wochenende nehmen oder ein paar Wochen oder vielleicht auch ein oder zwei Jahre und dann sich Federkronen aufsetzen und sagen, sie können es jetzt und Rituale anbieten, weil so läuft das nicht dort. Die Ausbildung dauert mehrere Jahrzehnte und ist eine heikle Angelegenheit. Und alles, was mit dieser Pflanze zu tun hat, ist auch eine sehr sensible Angelegenheit. Sie sagen immer, es muy delicado, zum Beispiel die Zubereitung. Also es wäre ein totales No-Go, diese Pflanze im Internet zu bestellen. Also es ist immer ganz wichtig zu wissen, wer hat den Trank zubereitet und wie und was hat der für ein Händchen dafür und weiß der wirklich, was er da tut, weil das ist eine Wissenschaft für sich. Und auch dieses Yahe-Wissen ist eine Wissenschaft für die Leute. Und die lernt man nicht mal eben so schnell. Und deshalb gibt es da auch Unmut, was diesen ganzen Hype angeht. Und es hat sich herausgestellt, auch, dass immer mal Leute bei den Kofan aufgetaucht sind, die sich dann auf eine Ausbildung bei den Kofan berufen, obwohl sie vielleicht nur ein, zwei Mal kurz zu Besuch gewesen sind und auch mal dort Yahe getrunken haben oder vielleicht auch mal länger. Aber das heißt alles nichts. Das heißt immer noch nichts, dass man Schamane ist oder dass man als Ritualleiter autorisiert ist. Und da gibt es gerade einige Leute, die da viel Geld machen und aber auch die Leute hier in Gefahr bringen, weil das ist ja auch eine nicht ganz ungefährliche Sache.
So wie ich das verstehe, ist es eigentlich nicht übertragbar oder transportierbar, wenn das mehrere Jahrzehnte braucht eigentlich und irgendwie auch in diese Kultur reingehört und dort quasi zu Hause ist. Ja. Was können denn, das ist jetzt ein bisschen blöd formuliert, wir trotzdem irgendwie lernen von so indigenen Völkern, vielleicht auch über unsere eigene Vergangenheit oder so, wo wir hier in der modernen Welt gar nicht mehr so richtig wissen, wo wir eigentlich herkommen oder so. Was hast du gedacht, was bringt, könnte uns das hier bringen, Wissen über so indigene Völker zu haben?
Ich glaube, es geht so ein bisschen, also für mich geht es ganz stark um die Verbundenheit mit der Umwelt, die uns hier scheinbar fehlt, weil sonst würden wir nicht solche Sachen anrichten, wie wir es tun. Also siehe Brasilien und der Wald. Das ist ja jetzt nicht nur Bolsonaro allein, das ist ja das ganze System. Ja. Und diese Verbundenheit mit der Umwelt, ohne die Indigenen jetzt als Ökoheilige, sie als Projektionsfläche benutzen zu wollen, also das sind sie ja eh schon immer gewesen und auch immer wieder, sowohl in der einen wie auch in der anderen Richtung. Aber trotzdem meine ich, dass was die Verbundenheit mit der natürlichen Umwelt angeht, da können wir viel von lernen.
Und hast du das versucht, mit deinem Buch oder deinen Büchern zu uns zu bringen, also dieses Wissen verpackt quasi in eine Geschichte zu uns zu bringen?
Ja, und im Heilgesang geht es eben auch sehr stark um diese Verbundenheit nach innen, um die Verbindung nach innen. Und ich meine, dass ohne die Verbindung nach innen die Verbindung zur Natur nicht dieselbe ist. Und dass es eigentlich da lang geht, in meinen Augen.
Vielleicht ganz kurz für die, die noch nicht von der Geschichte gehört haben im Radio oder noch nicht das Buch in der Hand hatten. Ist es ein Kinderbuch?
Nein.
Es ist eigentlich ein für alle Menschen Buch.
Also eine gute Freundin von mir, die Ulrike Hirsch, die auch das Coverbild gemalt hat von dem Buch, hat gesagt, eine feinherzige Seelenmedizin für groß und klein. Ja. Das fand ich sehr schön ausgedrückt.
Es geht quasi um einen kleinen gelben Vogel Amari, der im Saal der goldenen Scheiben wohnt, wo eigentlich alle anderen Vögel ständig damit beschäftigt sind, sich in den Scheiben zu spiegeln und sich da schön anzusehen. Und er selber sieht sich aber nicht, weil er eben selber die gleiche Farbe hat. Und dann kommt es irgendwie dazu, dass er scheinbar plötzlich des Nachts in eine andere Welt kommt, in das Waldland und dann so seine Erfahrungen macht. Und eben genau, das hat mich vorhin erinnert, als du von diesen verschiedenen Welten sprachst, eben aus seiner herauskommt und plötzlich was Neues erfährt, darüber auch erstmal total erschrocken ist. Aber dann folgen wir eben dem Vogel auf seiner Reise. So vielleicht kurz zum Inhalt, zumindest soweit wie ich das Buch bisher kenne. Sind das genauso die Welten, die quasi in so dem Weltbild der Indigenen erst die Welt komplett machen? Also dass es quasi mehr gibt als das, was wir hier auf der Erde, was da stattfindet?
Ja, genau, das habe ich versucht da zu transportieren, dass es eben diese Parallelwelten gibt. Und natürlich ist diese Geschichte durchdrungen von diesem indigenen Schamanismus und von der indigenen Mythologie in Südamerika, aber natürlich auch in Verbindung mit meiner eigenen Imagination.
Das heißt was?
Das heißt, dass das jetzt nicht eins zu eins ist, ein Buch über indigenen Schamanismus, sondern es vermischt sich hier mehreres. Mhm. Und eben auch sehr eng mit meinen eigenen Erfahrungen verbunden, die ja immer individuell und sehr subjektiv sind.
Wenn ich richtig gelesen habe, hast du auch lange an dieser Geschichte geschrieben oder gedacht. Wann kamst du denn auf die Idee, das quasi in so eine Art von Buch zu verpacken? Weil du hättest ja auch ein Sachbuch schreiben können oder irgendwas anderes.
Habe ich ja auch. Das ist ganz interessant. Diese Geschichte habe ich angefangen zu schreiben 1999, also vor 20 Jahren inzwischen. Und ich habe damals in Popayan gewohnt, das habe ich ja vorhin erwähnt. Und es gab dann eine Zeit, in der die Guerilla die Stadt eingenommen hat und es konnte keiner auf die Straße gehen, weil in der Stadt permanent geschossen wurde. Also es gab permanent Schießereien, es gab keine Lebensmittel, es gab kein Benzin. Genau, und ich saß in meinem Zimmer, in einem ganz kleinen Mini-Dachzimmer und hatte viel Zeit, sozusagen, mein Leben zu reflektieren. Und dann kam diese Geschichte so, diese ersten drei Kapitel kamen von alleine angeflogen. Und die habe ich einfach aufgeschrieben. Und ich werde immer wieder gefragt, ob dieser Saal der goldenen Scheiben, die sich da drehen, ob sich das auf die Smartphones bezieht. Und damals, ich hatte noch nicht mal ein Handy. Mein erstes Handy hatte ich erst 2006 besessen. Und ich wusste 99 noch nicht, dass es irgendwann Smartphones geben wird. Also nein. Genau. Und dann habe ich diese Geschichte nicht vergessen. Ich habe die immer mit mir rumgetragen, diese drei Kapitel, aber ich habe nicht weitergeschrieben. Ich bin dann zu den Kofan gefahren und habe diese Forschung gemacht, habe meine Doktorarbeit geschrieben. Und als ich dann damit fertig war, hatte ich irgendwann einen Traum von einem gelben Vogel, der an mein Fenster klopft. Mhm. Von außen. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam vielleicht, aber das war wirklich so. Und ich bin am Morgen aufgewacht und habe gedacht, ich möchte diese Geschichte zu Ende schreiben. Auch um nochmal selber auf einer anderen Ebene zu reflektieren über das, was ich die ganzen letzten Jahre erlebt habe. Anders als ich in meiner Doktorarbeit reflektieren konnte. Ja.
Und hast du dich von der Vogelwelt in Kolumbien auch inspirieren lassen? Oder wieso sind das ausgerechnet Vögel?
Das ist einfach so passiert. Ich kann nicht sagen, wie das passiert ist. Das ist einfach so passiert. Der Amari war da und ja. Und mir gefällt das nach wie vor so. Ist ein schönes Bild auch.
Ja.
Fliegen und singen.
Ja, fliegen konnte er ja am Anfang noch gar nicht.
Eben.
Und er wusste nicht, dass er es konnte.
Und wir Menschen, wir glauben auch oft, dass wir Sachen nicht können. Dass wir nicht frei sein können, dass wir nicht fliegen können innerlich. Und die Geschichte soll eben Mut machen auf diesem Weg.
Du hast schon gesagt, dass manche Leute irgendwie die Assoziation mit Smartphones hatten bei dem Saal der goldenen Scheiben. Mhm. Was waren denn sonst so Reaktionen, die du bekommen hast von Menschen, die das Buch gelesen haben?
Also ich bekomme immer mal Post von wildfremden Menschen und da freue ich mich dann jedes Mal sehr, sehr drüber, die mir sagen, dass sie sehr berührt waren von dieser Geschichte, dass es sie sehr getröstet hat, weil sie gerade eine schwierige Zeit durchmachen. Manche haben gesagt, sie haben mehrmals geweint, während sie das Buch gelesen haben. Und manchmal wird auch einfach gesagt, es war schön, in diese Welt zu tauchen und diesen Regenwald zu spüren während dieser Geschichte. Ohne jemals physisch da gewesen zu sein, aber das ist scheinbar doch was transportiert, was sehr spürbar ist. Und über all diese Rückmeldungen freue ich mich natürlich sehr.
Was mich interessieren würde, hast du das Buch übersetzt, beziehungsweise auch deinen Freunden von den Kofan, hast du denen das gezeigt oder vorgelesen? Oder?
Ich hab ihnen davon erzählt, auch meinen Freunden in Kolumbien. Ich habe nicht nur indigene Freunde. Und es warten alle auf eine Übersetzung und ich bin noch dabei, das zu organisieren. Das ist auf jeden Fall geplant.
Okay. Das wäre ja dann auch nochmal interessant, wie quasi Transport von dort nach hier ins Deutsch und dann wieder zurück, wie das dann quasi da aufgenommen wird.
Ja, das möchte ich auf jeden Fall noch machen.
Dürfen wir dich noch nach deiner momentanen Situation fragen? Also es steht ja im Buch, beziehungsweise kann man über dich lesen, dass du bei den Leipziger Seenland wohnst. Ist das jetzt erstmal ein bleibender Ist-Zustand oder ändert sich das vielleicht demnächst wieder nach Kolumbien? Oder was sind deine Pläne?
Nein, ich bin hier seit 8 Jahren. Wohne ich in einem kleinen Dorf in der Nähe von Leipzig, an einem See, auch an einem Herzsee, mit meiner Tochter. Meine Tochter ist ein Schulkind und ja, da zieht man nicht mal eben gerade mal wieder so weg. Und ich habe jetzt keine Pläne, nach Kolumbien zu gehen, außer auf Besuch natürlich gern. Aber ich habe im Moment keine Pläne, umzuziehen. Und mir gefällt es ganz gut hier.
Aber ich glaube, in deiner Tätigkeit schlägt sich das sehr stark nieder, was du quasi auch dort erfahren und gelernt hast. Du arbeitest auch mit Imagination und Ähnlichem.
Ja, also ich reise innerlich, sozusagen. Früher sehr viel im Außen. Und eigentlich sind ja auch diese äußeren Reise oft eine Suche nach was anderem, ein Spiegel dafür. Und diese äußeren Reisen sind oft verbunden mit inneren Reisen. Und inzwischen reise ich innerlich mit Imagination. Und ich bin natürlich immer, also Ethnologie und das, was ich in Kolumbien erlebt habe, ist immer noch ein wichtiger Teil von mir. Aber ich habe beruflich umgesattelt und ich arbeite jetzt als Heilpraktikerin für Psychotherapie und eben vor allem mit Imaginationsverfahren. Mit tiefen Imaginationen nennt sich das, mit inneren Bildern. Ja.
Wir hatten es gerade hier, Susi und ich, im Vorgespräch, was das eigentlich genau bedeutet. Vielleicht kannst du es einfach uns nochmal. Ich hatte gedacht, ich weiß es ungefähr, aber was ist das denn, diese tiefen Imaginationsarbeit?
Das ist ein tiefenpsychologisches Verfahren der aktiven Imaginationsarbeit nach C.G. Jung. Und ja, die Kraft der inneren Bilder ist ja wissenschaftlich inzwischen schon vielfältig belegt und nicht neu. Und die Arbeit mit inneren Bildern ist eigentlich auch was ganz Altes. Also indigene Völker, da sind wir wieder bei indigenen Völkern, nutzen das Wissen der Imagination. Imagination ist eine Ebene des Wissens, die viel älter ist als unser Denken. Und das ist eine sehr lebendige Dimension. Und ich arbeite einfach sehr, sehr gern damit.
Für mich ergibt sich die Frage, wenn man quasi im richtigen Leben ein Problem hat und nicht weiter weiß, kann es mitunter hilfreich sein, sich, weiß nicht, dieselbe Situation oder dieselbe Situation anders oder eben eine ganz andere Situation für mein wirkliches Leben sich vorzustellen? Also ist das jetzt gut formuliert, dass du mich verstehst? Also ich möchte wissen, wie es funktioniert. Also meistens geht man ja zu so einer Therapie, weil man ein großes Problem hat und nicht weiter weiß.
Ja, es gibt verschiedene Imaginationsverfahren und was öfters bekannt ist, ist eben so diese Entspannungsreisen, wo Bilder vorgegeben werden, wo man sich dann was vorstellt und dadurch entspannen kann oder vielleicht auch sich auf was anderes fokussiert. Und bei der tiefen Imagination ist es so, dass ich am Anfang Bilder vorgebe, damit der oder die Reisende in einen Entspannungszustand kommen kann und nachher kommen die Bilder aus der Person und jeder Mensch reist anders, weil jeder Mensch sozusagen ein eigenes Universum für sich ist und ganz eigene innere Landschaften hat. Und meine Aufgabe sehe ich dann darin, die Person mit ihrer Imagination zu verbinden. Dass die Person mit ihrer Imagination verbunden ist und sozusagen das Wissen, was in dieser Imaginationswelt steckt, dass sie Zugriff darauf hat.
Und da vielleicht dann auch Antworten findet auf Fragen, die sich im Leben stellen.
Ja. Aha. Das ist auch bei Amarie zum Beispiel, gibt es eine Stelle, da geht es ihm ganz schlecht und er hat so eine Sehnsucht und er weiß nicht, wie er wieder aus diesem Bild, aus diesem eindimensionalen Bild rausspringen kann in die andere Welt, die er ja schon kennengelernt hat im Traum. Und er hat so eine starke Sehnsucht, dass es ihn fast zerreißt. Und in dem Moment visualisiert er seine Sehnsucht oder umarmt seine Sehnsucht und lässt sie einfach mal zu. Und seine Sehnsucht erscheint ihm als Schwan, als Tier. Ist auch auf dem Coverbild drauf, der kleine Schwan. Und dann fängt er an, mit diesem Schwan zu kommunizieren. Das wäre dann in dem Moment meine Aufgabe als Begleiterin für Tiefenimagination. Also ich sage auch nicht, dass ich Therapeutin bin, sondern ich bin Begleiterin. Hm. Ich begleite dann die Person in dem Kontakt zur Imagination. Und er beginnt dann mit dem Schwan zu kommunizieren und der Schwan leiht ihm dann seine Flügel. Und mit dem Schwan zusammen kann er wieder ins Waldland fliegen. Hm. Also er nutzt diese Sehnsucht als Kraft. Hm. Und alle anderen Gefühle sind auch Kraft.
Hm. Das habe ich schon oft gehört, dass man, wenn man vermeintlich negative Gefühle verspürt oder Dinge, die einem Probleme bereiten, dass zunächst ein wichtiger Schritt ist, die erstmal anzunehmen und zu akzeptieren, dass die da sind. So.
Ja. Hm.
Ja, das ist auch relativ neu für mich, das habe ich relativ neu gehört, aber das passt, glaube ich, gerade ganz gut zu dem Schwan. Warum lachst du, Marie?
Nein, weiß ich nicht, weil das habe auch Gedanken. Also irgendwie hat das so viel mit auch uns selbst zu tun. Ne? Das ist interessant. Margret, meinst du, dass du an diesem Punkt, wo du jetzt bist, auch irgendwann gekommen wärst, wenn du nie nach Südamerika gefahren wärst?
Ich glaube nicht, weil es meine wunderschöne Tochter nicht geben würde ohne Südamerika. Meine Tochter ist zur Hälfte Kolumbianerin. Und meine Tochter hat mich eigentlich auch erst geerdet. Vielleicht hätte ich kein Zuhause gefunden, weil ich war auch so eine ewig Reisende. Und ich musste mich dann irgendwie erden und musste einen festen Wohnsitz annehmen. Und das hat mir ganz gut getan. Und ohne sie wäre ich da wahrscheinlich nicht. Oder ich wäre auch nicht in meine Heimat zurückgekommen, hier in die Leipziger Gegend, nach 12 Jahren. Und ja. Und ohne Kolumbien gäbe es ja meine Tochter nicht. Von daher.
Hast du deiner Tochter schon den Heilgesang vorgelesen, obwohl du sagst, dass es ja eigentlich kein Kinderbuch ist?
Also es ist, ich kann auch nicht sagen, dass es kein Kinderbuch ist. Ich habe das nicht vorrangig für Kinder geschrieben. Also es ist nicht spezifisch ein Kinderbuch, aber es ist auch für kleinere Menschen geeignet. Und ich habe ihr ein Stück vorgelesen und sie hat auch ein Stück Lesung gehört von euch. Hat mir auch gut gefallen, das von jemandem anders gelesen zu bekommen als von mir. Das ist nochmal was anderes für sie gewesen.
Um vielleicht langsam zum Schluss zu kommen, oder Susi guckt mich an, als hättest du direkt hier noch eine Frage.
Ja, ich habe noch eine Frage und zwar habe ich über dich gelesen, Margret, dass du auch Musik machst und das interessiert mich noch sehr. Also ob das auch von Kolumbien inspiriert oder initiiert wurde oder ob du dort angefangen hast und welche Art der Musik das ist und ja. Genau.
Ja,
ob wir vielleicht auch was spielen dürfen von dir.
Ja, das hängt tatsächlich auch alles miteinander zusammen und ich schreibe Lieder, in erster Linie heilsame Lieder, deshalb auch der Heilgesang, die mir selber geholfen haben, als es mir schlecht ging vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und inzwischen leite ich Singkreise und weiß, dass dieses Singen und auch dieses gemeinsame Singen von heilsamen Liedern eine sehr, sehr große Kraft hat. Und sehr viel Trost und Mut und Frieden und Geborgenheit geben kann.
Das sind dann aber deutsche Texte?
Es sind deutsche, englische und auch spanische Texte.
Ah.
Und ich habe mit dem Liederschreiben tatsächlich angefangen in Kolumbien. Und zuallererst auf Spanisch. Das hatte ich mir hier nicht getraut. Das liegt auch daran, dass ich früher in meiner Umgebung, ich kannte viele Musiker und die waren immer alle sehr kritisch und haben immer so viel sich auf Fehler fokussiert von anderen und ja, und ich hätte mir da nie getraut, hier anzufangen zu singen oder gar Lieder zu schreiben oder zu meinen, ich nehme eine CD auf, um Gottes Willen. Aber die Kofan, die haben mich immer sehr gerne singen gehört und die haben in den Ritualen immer darum gebeten, dass ich was singe. Und dann habe ich angefangen, auch Lieder selber zu schreiben. Genau, und so kam das und im Moment bereite ich gerade tatsächlich mein erstes Album vor, endlich, obwohl da auch Lieder drauf sein werden, die es schon seit 10 Jahren gibt. Und ich freue mich darauf, das jetzt einfach zu machen.
Und geht es in deiner Musik hauptsächlich um Gesang oder ist da auch ein Instrument dabei oder mehrere?
Also ich schreibe und begleite diese Lieder mit Gitarre.
Ah, schön. Na, da bin ich mal gespannt auf dein erstes Album.
Ich auch.
Um vielleicht nochmal zurück zum Anfang des Gesprächs zu kommen, die Kofan ist quasi die indigene Gruppe, bei denen du viel warst, die du gut kennst. Wie ist denn deren Situation? Also es wird ja, wenn ich jetzt von hier mit einem halben Ohr hinhöre, sind indigene Völker auch bedroht in ihrer Existenz und in ihrer Unbeeinflusstheit. Wie ist die Situation und was würdest du denen wünschen? Oder ist es wichtig, dass sie weiter bestehen und ihre Rituale und ihr Leben so weiterführen?
Absolut, natürlich. Jede Kultur, die geht, und auch jeder alte Medizinmann, der geht, damit geht, gehen ganze Bibliotheken des Wissens verschwinden von unserem Planeten. Und die Situation ist nicht besonders gut. Es gab zwar in Kolumbien diese Brände nicht, wie jetzt in Brasilien, aber nichtsdestotrotz wird auch abgeholzt und nichtsdestotrotz gibt es auch in Kolumbien eine Regierung, die sehr auf Wirtschaft orientiert ist und Wald eher als Wirtschaftsraum betrachtet. Es wird auch Erdöl abgebaut und andere Bodenschätze immer mehr. Und die Umwelt wird zunehmend verschmutzt und zerstört. Und es ist kein Ende in Sicht, jetzt eben durch die neue Regierung, die eher rechts ist.
Duque.
Ja, und es werden aktuell seit 2 Jahren wieder vermehrt indigene Führer und Umweltaktivisten ermordet. Und nicht nur in Kolumbien, auch in Bolivien, Peru, Brasilien, Ecuador, gerade an der Tagesordnung. Und das ist alles sehr schlimm und es braucht auf jeden Fall mehr Gesetze für Waldschutz, mehr Gesetze für die Rechte indigener Völker, für die Sicherung der Landtitel. Und auch von hier, also es gibt diese ILO-Konvention, 169, glaube ich, heißt die. Die gibt es schon seit 1989 und wurde von vielen verschiedenen Ländern unterschrieben, aber zum Beispiel von Deutschland wurde sie noch nicht ratifiziert. Und damit würde auch geholfen, dass auf internationaler Ebene indigene Rechte verankert werden. Also das ist ganz wichtig und wird jetzt immer wichtiger.
Wie kann
man
das?
Weil wir brauchen dieses Amazonasgebiet auch.
Wie kann man das vorantreiben? Also vielleicht als erste Arbeit, die man hier von Deutschland aus machen kann, dass man diese deutsche Unterschrift fordert?
Also da empfehle ich, sich mit dem Klimabündnis in Verbindung zu setzen. Die machen sehr schöne Aktionen, die sind da sehr, sehr engagiert. Die haben hier in Deutschland ihren Sitz in Frankfurt und sie arbeiten schon sehr lange darauf hin, dass das in Deutschland ratifiziert wird. Und es gibt aktuell auch eine Spendenaktion, also sie arbeiten mit der COICA zusammen, das ist ein indigener Dachverband für indigene Völker Amazoniens. Und dort kann man auch Spenden hinschicken, die dann direkt an indigene Gemeinschaften gehen, die jetzt durch die Brände geschädigt wurden.
Hm.
Ja. Und natürlich Organisationen unterstützen, die wertvolle Arbeit machen und natürlich auch das eigene Kaufverhalten überprüfen.
Mhm.
Und es braucht ganz grundsätzlich neue Lösungen, ein ganz grundsätzlich neues Umdenken und noch mehr so mutige Menschen wie Greta Thunberg.
Mhm. Auf jeden Fall.
Ja.
Wir haben lange gesprochen und wir hätten wahrscheinlich auch noch mehr Fragen, aber wir lassen es für den Moment dabei. Margret, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind gespannt auf dein Album und gespannt, wie es in der Geschichte um Amari oder du sagst Amari, ne? Ich habe
Amari von Amarillo.
Ah, ich habe immer Amari gesagt. Naja, gut.
Er hat erst mit der Nase gerümpft und dann hat er gesagt, das ist in Ordnung.
Ach, wie schön.
Ja. Aber Marie lernt ja jetzt auch Spanisch.
Ich lerne Spanisch. Dann lerne ich das vielleicht auch. Okay, aber dank dir für den Moment und ja, einen schönen Tag für dich. Danke,
ja,
Margret.
Ja, ich danke euch auch und euch auch einen schönen Tag.
Danke. Vielen Dank, Margret.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.